Hallo in die Formel 1 Welt. Wir sind wieder da, liebe motorsportmagazin.com Freunde. Flo ist da, Stefan ist da, Jonas und Christian haben heute ein bisschen frei. Die müssen arbeiten und Artikel schreiben, damit ihr was auf der Seite lesen könnt. Und wir beantworten noch einmal eure Fragen, wie wir es euch beim letzten Video versprochen haben. Bist du schon heiß auf die Fragen?
Noch heißer als je zuvor.
Denn es geht um ein heißes Thema, das euch in den vergangenen Wochen und Monaten stark bewegt hat und wie ihr im Titel des Videos schon gelesen habt. Heute geht es ein bisschen um Sebastian Vettel. Und da gehen wir am besten gleich rein. Eure Fragen könnt ihr uns wieder in den Kommentaren stellen für weitere Videos. Hashtag AskMSM nicht vergessen, hier kurz eingeblendet. Und dann legen wir gleich mit der ersten Frage los von FC1948. Glaubt ihr auch, dass Vettel aktuell wieder zurück zur alten Stärke ist? Glaubst du das, Flo?
Er ist auf jeden Fall stärker. Das muss man ganz klar sagen. Seit Singapur sieht man schon so einen deutlichen Aufwärtstrend, dass er irgendwo... Er kommt ein bisschen gelöster vor als vorher. Also auch so, wie er sich verhält. Und so fährt er halt auch. Also er ist ein bisschen befreiter. Und ich glaube, er hat irgendwo an sich am Kopf, er hat irgendwo dran gearbeitet, die Frustration hinter sich gelassen von der ersten Saisonhälfte. Frustration darüber, dass das Auto nicht WM-fähig war.
Nicht so gut war, wie es er wahrscheinlich auch gedacht hat.
Ja, das ist, glaube ich, hat ihm noch eher ins Fleisch geschnitten als Leclerc, der so gut ist.
Der froh war, dass er überhaupt um Siege, Podestplätze mitkämpfen konnte zum ersten Mal. Ja.
Also ich denke mal, das hat er selbst irgendwo erfolgreich bewältigt oder zumindest ist er gerade dabei, das zu bewältigen. Sonst hätte er diese Leistung nicht gebracht zuletzt.
Ja. Genau. Die Frage ist, was bedeutet zurück zur alten Stärke? Ist er jetzt so stark wie in seinen Weltmeisterjahren oder wie vielleicht in den ersten ein, zwei Ferrari-Jahren? Glaube ich nicht, denn dafür fehlt einfach diese Lockerheit aktuell. Dafür fehlt auch das Auto, um diese Lockerheit zu bekommen. Und dafür gab es zu viele Vorkommnisse in den letzten Wochen aus unterschiedlichen Gründen, von ihm selbst verschuldet und auch von ihm nicht verschuldet. Deswegen perfekt zur alten Stärke vielleicht noch nicht zurück, aber auch definitiv stärker als zuvor, vor der Sommerpause und vielleicht in einigen Rennen sonst dieses Jahr.
Ja, also er kann jetzt vielleicht wieder zu dieser alten Stärke zurückführen, wenn er so weitermacht. Nächstes Jahr neues Spiel, neues Glück, eine neue Saison, neues Auto. Wenn das dann WM-fähig ist, kann ich mir vorstellen, dass der Sepp eine Motivationsexplosion noch mal bekommt. Und dass er jetzt gerade sich natürlich eine gute Ausgangslage dafür bringt, wenn das Auto nächstes Jahr top ist, dass er dann halt voll angriffslustig ist und nochmal richtig auf seinem besten Level auch dann performt. Das glaube ich schon, dass er das kann. Aber jetzt den Rest der Saison, also wie gesagt, er ist jetzt gerade dabei, die Saison versöhnlich abzuschließen, die ja wirklich ein Fehlschlag war über weite Strecken. Und das ist eigentlich schon mal ein sehr positiver Trend so.
Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil das dann den Schwung für den Winter geben kann, um dann nächstes Jahr nochmal richtig anzugreifen. Geht es jetzt darum, um diese ganzen Vorkommnisse der letzten Wochen mit Leclerc in diesem internen Duell irgendwie zu verarbeiten und positiv umzusetzen in gute Ergebnisse und vielleicht noch irgendwo ein, zwei Siege, damit eben die Saison nicht einfach nur mit diesem Singapur-Erlebnis zu Ende geht.
Ja, genau.
Das ja auch wieder umstritten ist aus diversen Gründen.
Ja, also ich sag, der Sieg in Kanada wäre ihm sicherlich lieber gewesen als der in Singapur. Aber am Ende des Tages, der Sieg steht und er weiß ja auch, was er in Kanada geleistet hat. Und die Pole Position Suzuka war halt auch wieder eine Top-Leistung. Und wenn er da jetzt irgendwo dann anknüpfen kann, den Rest des Jahres. Ich meine, er hat halt anscheinend wieder mehr Spaß am Fahren. Ja. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass er jetzt dann öfter mal Rennkart wieder fährt, Schaltkart fährt er öfter mit Toni-Kart in Italien, was halt vorher auch nicht so gemacht hat. Und letztendlich ist es ja so, der Sepp ist ja eigentlich nur die Formel-1-Autos gefahren die letzten Jahre. Der hat ja jetzt so drumherum, soweit ich weiß, eigentlich kein Training mit dem Kart gemacht. Ich meine, das hätte man mitbekommen, wenn er vorher auch mit dem Rennkart gefahren wäre. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach so für ihn auch ein Weg ist, so ein bisschen wieder den Zugang, die Liebe zum Fahren zurückzubekommen, weil an einem Rennkart kann er halt fahren, ohne politischen Stress, ohne Leclerc, der ihm auf den Sack geht, ohne den Druck, der in der Formel 1 herrscht. Da kann er einfach nach Herzenslust das Ding ausquetschen und geil fahren. So. Und
ohne uns böse Menschen, die kritisieren.
Ja, und vielleicht geht er dann mit demselben Spaß auch in der Formel 1 wieder zu Werke. Und das ist einfach der entscheidende Punkt, weil wenn man verkrampft und irgendwo versucht, Sachen zu erzwingen, wird das nichts. So. Und wenn er aber halt jetzt mit einer Lockerheit und Spaß an der Freude am Fahren wieder unterwegs ist, dass es dann auch ihm einfach leichter von der Hand geht. So.
Hat absolut nichts mit dem Thema zu tun, erinnert mich aber an das Interview mit Mick Schumacher, das wir in unserem kommenden Magazin haben. Daran denken, wenn es rauskommt bald. Unbedingt sichern, exklusiv. Christian hat eine halbe Stunde in Fiorano mit ihm gesprochen. Richtig gute Geschichte. Und ja, da hat er auch gesagt, zwischen den Rennen, wenn er gerade Lust hat, schnappt er sich sein Kart und geht einfach ein bisschen fahren. Und das macht halt das Ganze aus, dass dieser Spaß am Rennsport dabei ist. Ja. Und wenn der bei ihm auch wieder da ist, umso besser. Und ja, es ist sicherlich noch nicht perfekt, ist noch nicht das Niveau, das er mal hatte oder das er vielleicht haben möchte gerade. Aber ja, er ist auf jeden Fall besser. Und wie gesagt, es könnte überleiten zur nächsten Frage, vielleicht über den Winter auch ins neue Jahr mitgenommen werden und da was bewirken. Und diese nächste Frage kommt von Friedhelm und ist ganz kurz und einfach: Wird Vettel noch einmal Weltmeister? Das ist schwieriger zu beantworten als die erste Frage.
Ja, also erstmal, wenn die Frage ist, wie lange fährt er noch bei Ferrari und wie lange fährt er überhaupt noch in einem Top-Team dann, weil ich glaube, wenn er bei Ferrari fertig ist, also ich könnte mir vorstellen, dass Red Bull ihn zurücknimmt, wenn Max abwandert. So. Mercedes wird ihn, glaube ich, eher nicht nehmen. Die haben ihren Russell dann, den sie jetzt wahrscheinlich aufbauen wollen. Noch haben sie auch ihren Lewis Hamilton. Das heißt,
deutsche Fahrer sind für sie nicht so wichtig. Ja. Sieht man auch an der Formel-E-Fahrerwahl.
Ja, also es ist, glaube ich, eher so beim Sepp, wenn er irgendwo außerhalb von Ferrari ein Top-Cockpit bekommt, dann nur, weil die irgendwo eine Lücke stopfen müssen, weil die haben sonst selber ihre Top-Piloten eigentlich. Und die Frage wird eigentlich sein, ob der Sepp sich nächstes Jahr gegen Leclerc dann beweisen kann oder nicht. Der Leclerc bleibt sein Endgegner in der Formel 1 jetzt, weil der Junge, der wird nicht langsamer und der wird auch nicht müde oder so. Der ist jetzt erst angekommen und will ganz nach oben und der wird so weitermachen. Und wenn der Sepp nächstes Jahr auf Top-Level fährt, wird das immer noch schwer, gegen den Leclerc anzukommen. Und er muss ihn eigentlich besiegen, um dann bei Ferrari eine Zukunft zu haben. Weil er wird nicht als Nummer 2 nehmen, Leclerc. Wenn Leclerc ihn nächstes Jahr platt macht, dann wird er nicht als Nummer 2 bleiben und für den Wasserträger machen.
Ja, wenn er wirklich platt gemacht werden würde, ja, dann nicht. Dann würde er nicht da bleiben wollen. Ja. Ferrari würde dann vielleicht sagen, oh ja, denn das haben sie eine Erfahrung mit solchen Fahrern à la Irvine und Barrichello. Ja. Aber das ist Vettel nicht.
Das macht keinen Vettel.
Und die Frage ist, wenn er nur knapp geschlagen wird, sehe ich kein Problem, den Vertrag zu verlängern, wenn er noch diese Lust hat, wenn er noch geil aufs Rennen fahren ist.
Ja, wenn er vielleicht dann sagt, so Leclerc, ich bin noch nicht fertig mit dir, wir machen jetzt noch eine Runde, dann könnte ich, also wenn das knapp wird und er sich dann trotzdem nächstes Jahr in Topform präsentiert und wenn es dann sich vielleicht nicht ausgeht gegen Leclerc, dass er trotzdem sagt, wir machen noch ein Jahr, weil ich kriege dich, so. Wäre natürlich schön, wenn er dann den Ehrgeiz dann hat und das auf dem Level fährt. Ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass es bei Ferrari weitergeht. Aber wenn Leclerc mit ihm das macht, was der halt die Saison über weite Strecken schon gemacht hat, dann glaube ich nicht, dass Sepp noch Bock auf Ferrari hat. Und dann wird es auch schwierig für ihn bei einem anderen Top-Team dann
richtig, weil solange Verstappen bei Red Bull bleibt, sehe ich ihn woanders nicht. Und Red Bull ist Vettel wahrscheinlich der einzige externe Fahrer, weil er aus ihrem Programm kommt, den sie nehmen würden, der einzige etablierte Fahrer. Mal haben wir in einem anderen Q&A schon besprochen. Ja. Sonst würden die niemanden holen, der etabliert ist. Deswegen, da wäre vielleicht noch eine Chance.
Ja. Also die Frage dann zu beantworten, keine Ahnung.
Wir müssen natürlich, es ist schwierig jetzt zu sagen, wie gut die Autos nächstes Jahr sind. Wenn das Auto gut genug ist, hat er die Chance, um den Titel zu kämpfen. Muss er dann höchstwahrscheinlich gegen den Teamkollegen kämpfen. Wenn die Autos gleich stark sind, wir vielleicht 2 oder 3 Teams haben, die um den Titel kämpfen, was uns natürlich allen am liebsten wäre.
Dann wird es noch härter.
Dann wird es richtig schwierig, aber auch richtig spannend. Aber ja, dann kann er es. Ja. Aber wird er es,
können wir
nur schwer beantworten.
Also wenn wir jetzt sagen, dass alle 3 Teams gleich sind, glaube ich nicht, dass er gegen, ich meine, gegen Hamilton hat er schon versucht und Hamilton ist einfach eine Maschine, muss man leider so sagen. Und Max ist auch eine. Und dann fürchte ich, dass das so ausgehen wird wie 2018, also oder 2017. Also dann glaube ich es nicht. Aber wenn Ferrari das Top-Auto baut und er gegen Leclerc fahren muss, dann kann ich mir vorstellen, dass er gegen den einen das vielleicht nochmal zusammenbekommt.
Und die Chancen stehen dann auf jeden Fall besser. Ja. Und eine Prognose, wenn wir abgeben müssen, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich sagen, eher nein. Ja. Aber wenn wir nächstes Jahr die Autos sehen, können wir uns immer noch so verschätzen wie zu Beginn dieser Saison, als wir nach den Tests gesagt haben, oh, der Ferrari, der sieht richtig gut aus. Hat leider erst bis nach der Sommerpause gebraucht, bis er gut aussah. Aber jetzt sieht es nicht schlecht aus. Und deswegen mal schauen, wie es nächstes Jahr bei der Performance aussieht. Eine Vettel-Frage haben wir noch, eine ganz, ganz heiße Frage. Wahrscheinlich jetzt auch schon in den Kommentaren das ein oder andere Mal gefallen, gerade nach der Prognose von eben. Und die kommt von Silke Oswald. Und sie fragt, warum seid ihr von Motorsport Magazin immer so unfair zu Sebastian Vettel? Was hat er euch getan? Vettel hat uns natürlich nichts getan. Niemandem von uns, keiner von uns wurde von ihm verprügelt. Er hat niemanden von uns irgendwie den Kugelschreiber geklaut oder den Platz weggenommen. Sepp war sehr lieb zu uns allen, auch wenn manche jetzt in den Kommentaren öfter mal sagen, dass er Christians Frage ein bisschen schnippisch beantwortet hat. Das gehört dazu. Wenn er das erwähnt, ist das auch nur Spaß. Und wir haben absolut nichts gegen Vettel, aber unsere Aufgabe ist es natürlich auch, Leistungen zu beurteilen, gerade wenn es um Meinungen und Diskussionen geht. Das geht auch nur, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Das ist auch nicht schlecht, das ist gut, denn dann kann man überhaupt erst über Formel 1 diskutieren. Wenn wir alle der gleichen Meinung wären, wäre es ziemlich langweilig und bräuchten wir keine Videos für euch machen. Und ja, wir haben nichts gegen Vettel, er hat nichts gegen uns, hoffe ich jetzt einfach mal. Und ja, wir machen ihn nicht absichtlich herunter.
Ja, also letztendlich ist es so, wenn ich jetzt hier über einen Fahrer spreche, irgendwelche Antipathien. Ich meine, erstens, persönlich kennen wir die ganzen Jungs sowieso nicht. Also jetzt eh zu sagen, der eine ist ein Arschloch und der andere nicht, können wir uns eh nicht anmaßen, das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist halt auch vor allem, wenn ich jetzt hier eine Leistung von einem Fahrer beurteile, lasse ich auch alles, den Eindruck, den er auf mich persönlich macht, klar, mag man einen Fahrer mehr als den anderen irgendwo, findet ihn sympathischer. Aber das spielt für mich keine Rolle, wenn ich jetzt beurteile, was die auf der Rennstrecke machen. So. Und wenn wir jetzt über Sepp dann vielleicht schlecht gesprochen haben in den letzten Monaten oder Wochen, er hat halt viele Fehler gemacht, die Ergebnisse waren nicht da und natürlich, ja, er ist Formel 1-Profi, wir sind es nicht. Natürlich ist es auch anmaßend, aber es ist natürlich auch unser Job als Redakteur, Journalist, das zu beurteilen, was auf der Rennstrecke passiert, was wir sehen, das einzuschätzen. Und wenn er sich halt dreht, einen Unfall macht, Verstappen abschießt, was auch immer, oder von Leclerc, Neumann, Qualifying hintereinander weggeputzt wird, dann sehen wir das natürlich auch. Und da gibt man natürlich eine Einschätzung ab von dem, was auf der Rennstrecke passiert. Sepp als Typ, muss ich sagen, ist für mich einer der sympathischsten Fahrer in der Formel 1, weil er einfach kein Dampfplauderer ist. Er ist keiner, der dick aufträgt. Er ist keiner, der sich irgendwo in den Vordergrund drängt. Er ist ein sehr bodenständiger, authentischer Mensch, finde ich. Und er hat auch, ich finde auch, seine nostalgische Art finde ich auch geil, dass er V12 Motoren haben will. Finde ich gut, dass er mit alten Motorrädern an die Rennstrecke kommt, finde ich super. Also da gibt es vieles, wo ich den Sepp auf persönlicher Ebene, wo er mir als Mensch irgendwo näher ist oder seine Persönlichkeit kommt mir halt näher vor als die von einem Hamilton zum Beispiel.
Genau.
Von so einem Superstar, der mit seinem MV Agusta nur Burnouts im Paddock macht und Sepp kommt halt mit seiner Honda aus den 70ern an.
Und von Fashion Show zu Fashion Show um die Welt chattet. Ja. Das machen wir nicht unbedingt.
Ja, so. Und wie sagt der Sepp, finde ich, ist ein super Typ, auch wenn ich ihn nicht kenne. Also schätze ich ihn zumindest ein. Und wenn das halt auf der Rennstrecke immer nicht läuft, dann reden wir halt darüber. Und wenn es aber läuft, reden wir auch darüber.
Genau, das ist vielleicht der Punkt. Es kam vieles zusammen. Und als Fan sieht man natürlich ein bisschen durch die rosarote Brille von seinem eigenen Fahrer oder Team. Das ist ja völlig in Ordnung und auch normal. Das macht die Leidenschaft in diesem Sport aus. Aber natürlich muss man dann auch in manchen Fällen eben sagen, okay, das war ein Fehler, muss man akzeptieren. Und Kritik bedeutet nicht, dass man jemanden hasst oder nicht mag. Davon gibt es im Internet eh schon viel zu viel von all diesem Hass. Und es gibt nur Schwarz und Weiß und alle sind schlecht oder alle sind super und alle sind die Besten oder alle sind die Schlimmsten.
Das Wort Hass ist sowieso fehl am Platz.
Das hat im Sport grundsätzlich nichts zu suchen.
Ja.
Und wir hassen ihn nicht. Wir haben mit niemandem ein Problem. Wenn jemand Fehler macht, ist es unser Job, diese herauszuheben und zu sagen, das war nicht gut. Wenn jemand gute Sachen macht, loben wir das auch. Auch das haben wir zum Beispiel im letzten Q&A gesehen, als wir gesagt haben, okay, vor Saisonbeginn haben wir McLaren nicht so viel zugetraut, aber die haben das ganz klar übertroffen und eine starke Leistung gezeigt. Und genauso ist es bei Vettel, wenn es mal nicht so läuft, wie es in diesem Jahr leider viel zu oft der Fall war, dann müssen wir das kritisieren. Wenn es gut läuft und er gewinnt, ist es super. Und das wird dann genauso gelobt. Und ja, dann gibt es auch keine Gründe, irgendwelche Verschwörungstheorien aufzubringen. Wir sind hier nicht bei Akte X oder irgendwas, irgendwelche Kettenraucher in der Ecke. Wahrscheinlich heutige Generation kennt das schon gar nicht mehr.
E-Zigarettenraucher in der Ecke.
Genau, die haben wir nur im Büro draußen sitzen, im eigenen Team. Wir haben da nichts dagegen und wir haben auch nichts davon. Wir haben vor Saisonbeginn allesamt in unserem ominösen Video getippt, dass du, Leclerc und alle anderen haben auf Vettel als Weltmeister getippt. Tja, so kann man daneben liegen nach den Testfahrten. Nach 8 Testtagen kann man sich mal verschätzen. Aber wenn wir ihn nicht mögen würden oder immer nur niedermachen würden, würden wir nicht auf Vettel tippen. Wir wollen ja das interne Tippspiel gewinnen. Du hast genügend Pleiten, die du in anderen Tippspielen mit Christian und Jonas verlierst.
Wohl wahr. Aber ich gewinne auch einige. Schnellste Runde von Kevin Magnussen. Wer hat es gesagt? Also Magnussen habe ich nicht gesagt, aber ich habe gesagt, ein Mittelfeldteam macht es dieses Jahr. ist passiert.
Abgehakt.
Ja.
Und den Doktor, mal schauen, ob er sich noch daran erinnert, den
Stimmt.
kriegst du auch.
Den kriege ich auch noch.
Also, wir ja. haben eine positive Wettbilanz hier.
Ist okay.
Und Glücksspiel ist illegal, also nicht machen. Ist das hoffentlich für euch und für alle Vettel-Fans eine kleine Erklärung, die wir mal in so ein Q&A aufnehmen können, weil die Q&As auch ein bisschen ein weniger formales Format sind, in dem wir uns einfach unterhalten, mit euch unterhalten und diskutieren wollen. Und da können wir auch solche Dinge mit aufnehmen und nicht immer nur knallhart diskutieren, wie das vielleicht dann in diesen Videos zu den Rennen rübergekommen ist. Also keine Angst, niemand wird hier absichtlich von Anfang an schlecht behandelt oder angesehen, sondern wir versuchen so neutral wie nur irgendwie Menschen möglich zu sein.
So ist es.
Auch bei der nächsten Frage von FS. Findet ihr es gut für Renault, Nico Hülkenberg durch Ocon zu ersetzen?
Ich finde, Ocon wird maßlos überschätzt. Jetzt heißt es, ich hasse Esteban Ocon. Nein, aber Ocon ist... Er hat sich gegen Sergio Perez nicht klar durchgesetzt. Sergio Perez, wissen wir, ist ein Top-Fahrer, aber kein Ausnahmekönner wie Hamilton oder Verstappen.
Ja.
Und ja, Ocon hat das Level im Mittelfeld, sich da zu etablieren, da, ja, also da halt einen guten Job zu machen.
Böse gesagt, passt das somit gut zu Renault.
Ja, er passt irgendwo gut zu Renault. Ich glaube auch, dass es zwischen ihm und Ricciardo gar nicht mal so unspannend dann wird, wobei ich Ricciardo schätze ihn doch stärker ein. Wobei es auch von der Motivation so ein bisschen abhängt. Ja. Der Ricciardo hatte Anfang des Jahres bei Renault, wo er feststellen musste, dass nicht jedes Auto wie Red Bull ist. Hat er auch schon seine Probleme gehabt. Der war,
und ist dann schon das zweite Jahr. Ja,
und das ist dann schon das zweite Jahr, genau. Und der Ricciardo war so ein bisschen ein Trauerkloß, muss man sagen, Anfang des Jahres. Man hat es ihm angemerkt. Er durfte zwar nicht sagen, weil er viel Geld bekommt von Renault und da unterzeichnet hat, aber er hat ihm angemerkt, wie ratlos und wie teilweise lustlos er auch
das
war.
Das Dauergrinsen, ja, war ein bisschen eingeschränkt.
Und nach ein paar Wochenenden hat er wahrscheinlich irgendwo sich gemerkt, hat irgendwo realisiert, alles klar, wenn ich so weitermache, wird das nichts. Ja. Und hat irgendwo, ja, diesen inneren Widerstand gebrochen. Und seitdem fährt er auch wieder geil und ist auch wieder lustiger drauf. Und ja, aber nichtsdestotrotz, ich schätze ihn ein bisschen stärker als Ocon, auch fahrerisch. Aber natürlich macht die Motivation dann viel aus. Kann sein, dass der Ocon super heiß ist nächstes Jahr. Und der Ricciardo denkt sich schon, ach, letztes Jahr jetzt mit Renault ein Glück. Ich gucke schon mal, wo ich nächstes Jahr fahren kann. Und dass er dann vielleicht nicht mehr so stark ist. Das kann natürlich sein. Ja, aber jetzt Hülkenberg zu ersetzen. Ich hätte mit Hülkenberg und Ricciardo eigentlich weitergemacht, weil die auf einem sehr guten Level fahren. Hülkenberg hat viel Pech gehabt dieses Jahr. Klar, man muss ihm auch vorwerfen, dass er, wenn es Chancen gibt, die dann auch gerne verpasst, leider. Ich meine, Hockenheim war halt besonders bitter. Er ist ja von der Strecke runtergefahren, weil er Untersteuern hat oder Übersteuern, ich weiß gar nicht mehr genau. Er ist auf jeden Fall von der Ideallinie abgekommen, hat gesagt, okay, ich mache die Lenkung auf und fahre einfach über die Auslaufzone jetzt, verliere ein bisschen mehr Zeit und dann komme ich wieder zurück. Dass diese Auslaufzone so ein, ja, dass das quasi die Endstation ist, das hat er halt nicht gewusst. Also es ist halt sehr schade. Hat ja natürlich nicht gut aussehen lassen und hat wohl auch eine Rolle dabei gespielt, dass er solche Ergebnisse halt nicht geholt hat, dass Renault dann am Ende nicht mit ihm verlängert hat. Er war aber natürlich auch nach 3 Jahren frustriert, dass es da nicht vorwärts ging.
Hat sich sicherlich anders vorgestellt, ja, das ganze Unternehmen. Ja.
Also seine Motivation oder seine Attitüde innerhalb des Teams, die war wahrscheinlich auch nicht mehr so vorbildlich, was man aber auch verstehen kann.
Ja. Ich bin gespannt, was mit Ocon wird, weil es ist ein bisschen am Scheideweg, ist er jetzt wirklich so ein Supertalent oder nicht? Bei Mercedes wurde er so ein bisschen gehypt in diese Richtung, aber so wirklich riskieren wollten sie es dann auch nicht, ihn gegen Hamilton fahren zu lassen, wahrscheinlich, falls er tatsächlich so gut ist, wie man vielleicht annimmt oder hofft, weil dann hätte es da krachen können. Und ich bin mir nicht sicher, wie du sagst, ob er wirklich so gut ist, ob er jetzt wirklich total überschätzt ist, weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt. Aber ich glaube, dass da schon ein bisschen mehr kommen muss nächstes Jahr,
als ja, wir
zuletzt bei Force India damals noch. Ja. Ja, so ich darf sie so nennen.
Darf man noch sagen.
Als er da gezeigt
die letzten
hat.
Letzten paar Rennen waren Racing Point, aber die Mehrheit war Force India. Also wer jetzt sich beschwert, kann ich auch nicht helfen.
Der hasst uns.
Ja.
Nein, also da muss er schon ein bisschen mehr zeigen, als in dem letzten Jahr, in dem er noch Rennen gefahren ist.
Weil Perez war in den Rennen eigentlich immer besser.
Ja.
Im Qualifying ist es ganz knapp. Also die Qualifying-Statistik, es war glaube ich 13 zu 7 oder so, irgendwie schon relativ deutlich für Ocon. Aber der Abstand zwischen den beiden im Qualifying, es war ein halbes Zehntel oder so auf und die Saison hochgerechnet. Und das ist eigentlich nichts. Perez war also eigentlich immer da und im Rennen war Perez, im Rennen ist das ist eh die Stärke von Perez, wo der halt auch immer besser als Hülkenberg war meistens. Und im Rennen war der Perez immer da, wenn der Ocon 2, 3 Reihen vor dem gestartet ist, war der Perez eh nach 10 Runden an ihm dran. Also ja, die Rennpace von Perez, die habe ich dann noch als stärker eingeschätzt, sogar im letzten gemeinsamen Jahr. Und wenn man jetzt überlegt, dann, dass ein Ocon gegen den Verstappen oder gegen Hamilton an der Spitze da fahren soll und halt im Rennen nicht mit dem Perez mitkommt, da muss er wirklich nachlegen. Ne? So. Also ich kann es von Renault-Seite schon verstehen, dass man Hülkenberg ersetzt hat, weil er war dann 3 Jahre da, er war frustriert von dem Stillstand, er hat, wie gesagt, teilweise die Ergebnisse nicht gebracht und ich glaube, es ist auch kein böses Blut zwischen den beiden. Ich glaube, beide hatten jetzt nicht unbedingt maximal Bock, miteinander weiterzumachen.
Es war das Ende
Es war
erreicht.
das Ende erreicht. So, einvernehmliche Trennung nennt man das.
Genau.
Und so, darum ist es okay. Und
Es ist
natürlich,
schade, dass für Nico
ja.
einfach nichts anderes mehr herausspringt.
Ja.
Das ist das einzig
Ja.
Unschöne an der ganzen
Ja.
Geschichte, weil sonst hätte man gesagt, okay, dann fährt er eben jetzt bei Haas oder fährt sonst irgendwo und ist weiter in der Formel
Ja.
1 und hat dort vielleicht sogar auf Chancen, Renault zu schlagen.
Ja.
So ist es halt dieser üble Beigeschmack dabei, dass er
Ja.
wahrscheinlich nicht mehr dabei ist.
Aber die Wahl auf Ocon kann ich von Renault schon nachvollziehen. Ich meine,
Ja.
sie sehen wahrscheinlich mehr in ihm, als ich in ihm sehe, aber ja, dass sie jetzt den jungen Typen holen, der dann auch gierig ist auf dem Comeback. Das hat bei vielen Fahrern funktioniert. Alonso war mal ein Jahr weg.
Gerade wo sie mit einem erfahrenen
Vergessen
Fahrer mit
viele.
Danny haben.
Ja, genau. Also das ist schon eine gute Konstellation und wird sicherlich auch nicht unspannend zwischen den beiden.
Ja, definitiv. Dann schauen wir uns noch eine Frage an von Nico Panda. Angenommen, ihr könntet einen Rennkalender für die Formel 1 erstellen. Wie groß wäre er und welche Rennen würden dort drin sein? Welche würden rausfliegen, zurückkehren, komplett neu erscheinen? Ziemlich umfangreiche
Ja, sehr
Frage.
komplex.
Worauf wir uns, denke ich, einigen können, ist, dass wir weniger als 22 Rennen wollen und definitiv nicht mehr Rennen, weil dann
Ja.
wird es irgendwann für alle Beteiligten zu viel.
Ja.
Natürlich sitzen jetzt auch einige von euch als Fans da und sagen, ich könnte jedes Wochenende Formel 1 ansehen. Verstehen wir, waren wir auch vielleicht auch mal
Ja.
so dagesessen,
Die Leute
aber
vergessen halt, dass so ein Formel-1-Wochenende ist für uns oder auch für alle, die da
ja.
arbeiten, nicht 3 Tage lang oder 4. Das beginnt halt mit der Vorberichterstattung eigentlich schon am Montag davor und geht mit den Nachberichten bis zum Dienstag danach. An- und Abreise für die Leute, die dann vor Ort sind, die reisen auch schon Anfang der Woche bei den Überseerennen dann an, sind also auch schon 2 Tage oder so teilweise unterwegs, bis sie überhaupt dann mal irgendwo ankommen. Und ja, also es ist halt doch ein ziemlicher Aufwand, logistischer vor allem für die Leute, die halt wie gesagt vor Ort sind. Und deswegen sagen auch die Teams selber, ich meine, Cyril Abiteboul, der ist vielleicht ein bisschen umstritten in vielem, was er so sagt. Aber er hat mal gesagt, der Kalender eigentlich, die Formel 1 ist ja was Exklusives, die Königsklasse des Motorsports und ein Event, ein, ja, was Außergewöhnliches. Und wenn man das so inflationär behandelt, 25 Rennen, 22, was auch
Ja.
immer, dann verliert das so ein bisschen diesen exklusiven oder diesen, dass es halt was Besonderes ist.
Es
Und
wird
es,
sehr repetitiv, immer wieder
ja,
das Gleiche, jedes Wochenende der gleiche
das
Ablauf.
auch, kommt auch noch dazu.
Das
Und
ist auch ein Punkt, was bei dem Wochenendformat ja
ja.
auch von Lewis immer wieder angesprochen
Ja.
wurde, da ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen.
Ja.
Und ja, es geht da nicht nur um uns, weil Flo jetzt so angefangen hatte. Wir sind noch das Unwichtigste an
Ja.
dem Ganzen und müssen damit klarkommen. Es geht aber natürlich auch um die Teams, die rund um die Uhr das
Ja,
ganze
klar.
Jahr über arbeiten, die zu den Rennen reisen, die ihre Familien und Freunde kaum sehen. Das ist ein irrer Aufwand für alle Mechaniker, für die Ingenieure, für alle, die vor Ort aufbauen und mit dabei sind, diese 60, 70 Personen pro Team. Und dann noch die, die zusätzlich noch in der Fabrik
Ja.
arbeiten, noch mal mehr. Das heißt, irgendwann ist da das Ende der Fahnenstange erreicht. So schön es ist, dass Liberty Media Geld einnehmen will und dass auch die Teams natürlich Geld einnehmen wollen und wir Geld einnehmen wollen, indem es mehr Rennwochenenden gibt. Aber irgendwann ist auch mal ein Ende bei dem Ganzen gesetzt. Wollen wir vielleicht zum Ende noch ganz schnell sagen, welche Rennen würden wir denn gerne verlieren und welche würden wir wiedersehen?
Also erstmal Kalender würde ich sagen, so 17, 18 Rennen, Mitte März bis Ende Oktober, Mitte November
Ja.
spätestens, dass das Ding durch ist, so erst am Novemberwochenende oder so, dass man da fertig ist. Dann gibt es auch eine richtige Winterpause dann zumindest mal wieder,
Ja.
was ja auch mittlerweile schon sehr extrem ist. Ja, und Rennen rausschmeißen. Ich sag mal, es gibt so ein paar natürlich, es ist sehr individuell. Ne? Der eine hat halt auf gewisse Rennen gar keinen Bock. Ich meine, ich zum Beispiel habe in China jetzt nie was gefunden. Bahrain, Abu Dhabi hat mir auch nie vom Hocker gehauen. Jetzt die
Ja.
Rennstrecke an sich, die Austragungsorte, das ist die eine Sache. Ich meine, klar, Traditionsorte wie Monza, natürlich machen die mehr her als Shanghai.
Ja.
So, klar, viel bessere Stimmung, Motorsport tief verwurzelt, ist halt geiler. So. Aber auch, wie gesagt, einige Rennstrecken gleichen sich halt auch in ihrer Art und Weise, vom Layout. Also man könnte sicherlich schon so ein paar rausschmeißen. Und am Ende des Tages, ich fände es auch eigentlich gar nicht mal so verkehrt, wenn man alternieren würde. Zum Beispiel ein Rennen wie Baku. Ich meine, Baku hat sich die Formel 1 das Aushängeschild in die Stadt geholt, dass sie einmal im Jahr da schön die Königsklasse des
Ja.
Motorsports haben mit den ganzen Stars und Sternchen und ja, bling bling. Und wenn jetzt Baku so ein Rennen nur alle 2 Jahre hätte, wäre es, glaube ich, auch nicht schlimm. Würden trotzdem noch zahlen, es wäre eigentlich noch exklusiver, vielleicht wäre es für die sogar noch geiler. Und die könnten sich dann mit Russland oder so abwechseln, die das ja eigentlich auch nur als Aushängeschild, ja, muss man nur so sagen, nutzen. Könnte man bei den Rennen, glaube ich, schon so überlegen.
Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. In der MotoGP wird auch schon darüber gesprochen, weil auch da wird jedes Jahr immer wieder ein Rennen mehr, wie in allen Rennserien. Ja. Und da muss dann solche Varianten angedacht werden. Wir hatten es in Deutschland ja ohnehin schon und ich denke, das ist das Wichtigste auch für alle unsere Zuschauer. Wir wollen natürlich wieder einen Deutschland-Grand Prix in Hockenheim sehen. Vom Nürburgring, ja, wäre auch schön, aber wollen wir jetzt erstmal gar nicht sprechen, weil wir wissen, dass das da schwierig umzusetzen ist.
Und wenn wir nur alle 2 Jahre haben, vielleicht wechseln wir uns ab mit den Holländern oder mit den Franzosen oder so. Also
welches, alles, also auf dem Frankreich-Compi zumindest, da wo er jetzt gerade stattfindet, kann ich grundsätzlich verzichten auf dieser Rennstrecke, in Anführungsstrichen. Aber ja, warum nicht? Wir hatten eh das Prinzip bislang, dass Deutschland nur alle 2 Jahre
war.
Stimmt,
das war letzten Jahr eh
so. Das war nur letztes Jahr oder dieses Jahr die Ausnahme. Ja. Und warum nicht? Auch damit können wir leben, ist besser als nichts.
Ja. Und die Vorfreude ist die schönste Freude. Genau. Wenn man sich 2 Jahre darauf freuen kann, ist auch geil.
Wenn dann das Haus voll ist dafür, ist es besser, als vor halb leeren Rängen zu fahren. Oder wie die DTM zuletzt in Hockenheim war, das war sehr, sehr ernüchternd, die Tribünen zu sehen. Ja. Und sowas wollen wir natürlich dann bei der Formel 1 nicht sehen, weil dann war es wirklich das letzte Mal, dass sie da gefahren sind. Weil damit wird sie nichts finanzieren, egal wer zuschießt oder egal wie weit Liberty runtergeht mit den
Antrittsprämien. Und ich glaube auch, dass die Rennstrecken davon dann profitieren letztendlich, weil wenn du natürlich für jedes Jahr das Antrittsgeld hast, ist es viel, viel teurer, die ganze Nummer zu stemmen. Wenn du es nur alle 2 Jahre hast und dafür halt, wie soll ich sagen, national oder halt ein größeres Publikum dann anziehst, weil die Leute auch sagen, ich meine, ich kann schon verstehen, ich konnte meine Eltern früher auch nicht beknien, jedes Jahr mit mir nach Hockenheim zu fahren. Ja. Also waren auch mal 2 Jahre Pause dazwischen. So, wenn die Leute dann sagen, ja, die sind eh nur alle 2 Jahre da, dann fahren wir dieses Jahr dahin. Ich meine, nächstes Jahr kommen sie nicht zum Hockenheim bringen, also gucken wir uns das dieses Jahr an. Also ist einfach auch die Chance höher, dass man Abnehmer für die Karten findet, dass das Interesse auch da ist, dass die Leute dann auch das Haus voll machen.
Ja. So. Dann hoffen wir einfach mal, dass Liberty zuhört bei unseren Videos. Und dass sie irgendwie auf die Idee kommen, okay, wir sollten das Rad nicht überspannen, wir sollten hier vielleicht bei 20 bleiben, wenn wir nicht ganz zu viel wollen. Und wenn es schon 22 sind, dann nicht noch mehr, sondern lasst uns mal irgendwo die ganzen Strecken rotieren und die Länder. Und auch da lässt sich Geld einnehmen. Weil das ist das Einzige, was sie interessiert. Gut, dann haben wir auch diese Frage hoffentlich beantwortet. Jetzt wollen wir natürlich auch von euch wissen, welche Rennstrecken würdet ihr gerne im Kalender sehen? Welche könnt ihr gerne drauf verzichten? Und wie viele Rennen sollte denn der Kalender haben? Verratet uns das Ganze doch einfach in den Kommentaren und denkt natürlich dran, Kanal abonnieren. Was müssen wir sonst noch so alles machen?
Die Glocke.
Und damit YouTube uns auch weiterhin mag und unsere Videos auch euch immer angezeigt werden, auch mal kurz einen Daumen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, ja, dann könnt ihr auch den daneben anklicken. Aber warum sollte euch das Video nicht gefallen? Wir haben gesagt, wir mögen Vettel.
Erstens das und außerdem sieht man den Daumen runter eigentlich eh nicht in den sozialen Medien, komischerweise.
Genau, das ist out, das ist gar nicht in, das ist nicht trendig, das macht man nicht.
Also wenn euch das eine innere Befriedigung gibt, könnt ihr das machen, aber es wird keiner sehen.
Und das, man will ja gesehen werden. Wie Lewis Hamilton, der da an der Wand hängt bei uns.
Richtig.
Original unterschrieben.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, wir haben noch ein paar mehr Q&As. Christian ist auch in einem davon zu Gast und spricht ein bisschen mehr über technische Themen, die euch auch immer interessieren. Und als Sonderaktion haben wir auch was zur Formel E und DTM zu bieten. Also schaut nächstes Mal wieder rein.